Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Carsten Pude, bin Chefvolkswirt bei M&M Warburg und Co. in Hamburg und auch zuständig hier für die Vermögensverwaltung.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Wo stehen wir an den Börsen? Den heftigen Zoff zwischen Elon Musk und Donald Trump haben die Anleger irgendwie schnell weggesteckt. Jetzt in der neuen Woche rückt der Handelskrieg in den Fokus der Anleger. Wo stehen wir denn jetzt an den Börsen?
Wo stehen wir an den Börsen? Also wenn man mal schaut, die europäischen Börsen liegen natürlich im Vergleich zu den USA weiter klar im Plus und klar vorne in diesem Jahr, was ja eigentlich überraschend ist, weil es in den vergangenen Jahren meistens ja umgekehrt der Fall gewesen ist, dass Amerika besser gelaufen ist als Europa. Positiv aus amerikanischer Sicht oder aus US-Börsensicht ist sicherlich, dass die starken Verluste nach dem Liberation Day am 2. April wieder aufgeholt worden sind und wir jetzt ja auch beim S&P quasi an der 6.000-Punkte-Marke wieder dran sind, year-to-date auch ein kleines Plus aufweisen. Also insofern, ich sag mal, der große Schaden, der zwischenzeitlich angerichtet worden ist, der ist erstmal ausgebügelt worden. Aber klar, Amerika steht nach wie vor so ein bisschen im Schatten von Europa und insbesondere der DAX hat hier weiterhin die Nase vorn, was vor allen Dingen aber auch an Themen wie Rüstung beispielsweise liegt, weil natürlich eine Rheinmetall-Aktie dieses Jahr sich ganz, ganz stark entwickelt hat und die zieht den DAX dementsprechend auch besonders stark mit nach.
Die Rheinmetall, als das letzte Mal, ich glaube, es war vor eineinhalb Wochen, die Statistik noch mitgezählt hat, war allein Rheinmetall in diesem Jahr schon 190% im Plus, oder? Also auf jeden Fall gigantisch, gigantisch hoch. Es gibt ja Analysten, ja, die sehen den S&P 500 ja teilweise schon bei 7.000 in diesem Jahr.
Ja, also grundsätzlich nicht. Also man kann ja an der Börse nie etwas komplett ausschließen. Auch die 7.000 Punkte, ich meine, das wären jetzt nochmal knapp 15% obendrauf von dem, wo wir aktuell stehen. Das könnte schon passieren, wenn dieses ganze Handelstheater, das wir ja seit Anfang des Jahres sehen, wenn das nach und nach so eingedampft wird. Wir sehen ja, dass jetzt auch Gespräche geführt werden. Wir hatten es anfangs gesagt, USA und China unterhält sich. Wir werden sehen, was bis zum 9. Juli noch alles passieren wird, weil dann hat Trump ja angekündigt, bis dahin gibt es vielleicht noch eine Reihe von Trade Deals. Möglicherweise wird er danach aber dann auch höhere Zölle ankündigen. Ich glaube, das ist momentan die ganz entscheidende Frage für die weitere Entwicklung, insbesondere auch an den US-Börsen. Was macht Trump? Und ich sag mal, da ist alles möglich. Das haben wir ja in den vergangenen Monaten gesehen. Der kann wüterig sein, der kann sich dann mal wieder ganz freundlich geben und genauso wird sich letztendlich dann auch die Börse danach entwickeln.
Ich glaube, es ist einer der entscheidenden Punkte. Früher haben wir immer geguckt, was läuft auf den Kanälen, was bringt Bloomberg, was bringt Reuters, was bringt XY, der Kanal. Jetzt machen wir es umgekehrt. Jetzt guckt man, was ist auf Trumps Kanal los und schaut sich dann die Börsenentwicklung an. Also es hat sich schon alles irgendwie geändert und irgendwie dreht sich alles um Trump. In dieser neuen Woche rückt dieser Handelskrieg mit China in den Fokus. Die komische Frage, die sich jeder stellt, ist, warum macht Trump das? Ich meine, was hat China, was Trump braucht? Das sind die besonderen Rohstoffe, die seltenen Erden. Und was braucht USA auch noch? Würde China nichts mehr liefern, dann wären die Regale in den USA auch leer. Also eigentlich hat sich ja Trump eine relativ schlechte Position gegenüber China manövriert.
Ja, weiß ich gar nicht, ob die Position tatsächlich so schlecht ist. Natürlich brauchen die USA und auch braucht Trump von China Dinge, die wichtig sind, seltene Erde, beispielsweise für die Automobilproduktion und für andere wichtige Dinge. Die Amerikaner haben natürlich, ich sag mal, ihre industrielle Basis in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten verloren. Das ist etwas, was ja Trump schwer im Magen liegt. Das heißt also, da geht es ja nicht nur darum zu sagen, okay, Autoproduktion oder Maschinen, sondern es geht beispielsweise auch um das Thema Verteidigung. Was können die Amerikaner selber noch auf die Beine stellen? Klar, die können gute Flugzeuge sicherlich noch bauen, aber auch das geht vielleicht nicht mehr ganz so schnell und zügig, wie sie das noch in den 1980er Jahren vielleicht hinbekommen haben. Was können sie für Schiffe bauen? Wie schnell geht das alles? Auch da haben sie enorm an Wettbewerbsvorteilen, die sie mal gehabt haben, verloren, gegenüber China insbesondere auch. Umgekehrt ist Amerika aber natürlich das Land, was die größten und wichtigsten Technologieunternehmen hat und Chips beispielsweise herstellt. Nvidia mit seinen Hochleistungschips. Davon sind wiederum dann die Chinesen abhängig. Und man sieht schon, das ist eine gegenseitige Abhängigkeit. Also man braucht sich, beide Seiten brauchen einander. Und in den vergangenen Jahren hatte man den Eindruck, ja, dass China das doch dieses Blatt sehr, sehr zu seinen eigenen Gunsten gewendet hat und immer gesagt hat, naja, also wir wollen uns unabhängig machen vom Westen, aber Ziel ist es eigentlich, den Westen von uns abhängig zu machen. Und das ist China ziemlich gut gelungen. Und insofern ist das ein Punkt, der jetzt eben bei diesen Handelsgesprächen aufgenommen wird und wo man gucken muss, wie weit sind beide Seiten dann eben auch zu Zugeständnissen bereit. Das ist die spannende Frage, die jetzt geklärt werden muss in London. Man hört ja, dass die Gespräche ganz gut laufen. Wenn das scheitern sollte, dann wird es an den Börsen auch wieder einen kräftigen Rücksetzer geben. Wenn nicht, könnte ich mir vorstellen, dass dann diese positive Entwicklung der vergangenen Wochen, dass die sich auch weiter fortsetzen kann.
Bleiben wir nochmal bei Trump. Diesmal Innenpolitik. Es ist ja ein Konflikt auf mehreren Ebenen und scheint ja immer weiter zu eskalieren. Längst geht es ja nicht mehr um Proteste gegen die Abschiebung von Migranten. Es ist ja anscheinend eine persönliche Fehde zwischen Donald Trump und den Governor in Kalifornien, den Demokraten Gavin Newsom. Ja, und vor allem geht es um die Frage, ob Präsident Trump das Recht hat, Militär gegen Zivilisten einzusetzen. Die Frage ist, was will er damit bezwecken, beziehungsweise ist ja fast ein Rückschritt um 50 Jahre, weit in die 60er Jahre hinein wahrscheinlich.
Auch das sicherlich auf den ersten Blick besorgniserregend. Auf der anderen Seite, ich sag mal, spielt das Trump vielleicht diese Entwicklung gerade auch in die Hände, weil er hat sich ja auch während des Wahlkampfs immer als starker Mann präsentiert und gesagt, ich bin derjenige, der dafür sorgt, dass unsere Grenzen dicht gemacht werden im Zweifelsfall, dass wir die illegale Einwanderung stoppen. Und wenn es dort jetzt tatsächlich zu größeren Unruhen kommt, klar, das ist immer interpretationsabhängig. Der eine sagt, das sind ganz normale Demonstrationen. Und der andere Trump sagt, das sind Ausschreitungen hier größeren Ausmaßes, die die Bevölkerung und Bundesgebäude und Regierungsgebäude bedrohen. Aber er kann natürlich zeigen, dass er derjenige ist, der hier mit harter Hand durchgreifen will. Und das sollte man auch nicht unterschätzen, dass das zumindest bei seinen Wählern, außerhalb Kaliforniens natürlich, außerhalb auch von Los Angeles, die haben ihn ja zumindest nicht mehrheitlich gewählt, aber ich sag mal, im tiefen Westen und dort, wo man eben nicht in den Städten ist, dass das Dinge sind, die seine Wähler, glaube ich, auch weiterhin gutieren werden. Also insofern, ja, wie gesagt, ich glaube, Trump spielt es tatsächlich so ein bisschen in die Hände, dass er hier beweisen kann, dass er zu dem steht, was er während seines Wahlkampfes angekündigt hat.
Herr Claude, es tut mir fast leid, aber es klingt fast heute, als hätten wir eine Trump-Show. Ich hätte noch ein Trump-Thema. Ja, unser Bundeskanzler, wie hat er sich geschlagen bei Trump? Friedrich Merz kam mit seinem Besuch ja in den USA politisch durchaus zufrieden sein. Und eigentlich ist das ja fast erschreckend, diese Aussage, wenn man die ganze Medienberichterstattung anschaut, waren eigentlich alle auf einen Punkt fixiert. Gott sei Dank hat Trump unseren Friedrich nicht vorgeführt, wie wir schon alle Angst hatten, vor laufenden Kameras. Und das zeigt eigentlich die schlechte Qualität der Beziehung Deutschlands zu den USA, oder?
Ja, definitiv. Die Befürchtungen waren groß und ich glaube auch Friedrich Merz hatte da sicherlich ein bisschen Blut und Wasser vorher geschwitzt vor diesem Gespräch, weil es einfach völlig unberechenbar ist, wie Trump sich dort verhält. Insofern, ich sag mal, man kann, oder es wurde ja auch so ein bisschen bei diesem Gespräch angekreidet nach dem Motto, naja, der Redeanteil von Friedrich Merz, der war jetzt gar nicht so sonderlich groß. Das war sicherlich so. Das ist ihm vielleicht auch zugute gekommen. Nur ich sag mal, das, was von ihm gesagt worden ist bei dem Gespräch, das, finde ich, hatte schon Hand und Fuß und das hat eben auch ja nicht zu einer Eskalation beigetragen, sondern hatte ja schon den Eindruck, dass Trump das auch eher wohlwollend gesehen hat und da positiv drauf.
Das stimmt. Aber spannend, weil wenn Sie sagen, der Redeanteil war recht groß, das ist vielleicht auch das Entscheidende, zu wissen, wann man mal die Klappe halten muss, einfach mal zuhören und sich zurücknehmen.
Genau. Also das ist. Und das hat er gut gemacht, finde ich.
Ja, was gab es noch zu besprechen? Die EZB hat wie allgemein erwartet, ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte gesenkt. Okay, es gibt viele Kommentare und die gehen unterschiedlich. Also EZB-Präsidentin Lagarde betonte, die EZB sei gut positioniert, um mit der aktuellen Unsicherheit umzugehen. Ja, aber gerade in diesem Kontext dürften ja die Widerstände einzelner Ratenmitglieder sich ändern. Also die dürften gegen weitere Zinssenkungen sich stellen und das dürfte vermutlich zunehmen. Letztendlich hat die EZB doch auch überhaupt keine Chance und kann nur auf Sicht fahren, weil keiner weiß, was mit den Zöllen passieren wird und welche Folgen das eben dann für die Wirtschaft hat.
Ja, ganz genau so. Ich sag mal, dass gut positioniert sei, das ist natürlich mittlerweile so eine Zentralbanker oder Bankerinnen Floskel geworden, finde ich. Das hört man ja auch aus den USA.
Da gebe ich Ihnen sehr recht, weil das hört man auch bei Interviews mit Vorständen. Heißt dann immer, ja, wir sind gut aufgestellt. Ist eigentlich auch eine Nullaussage, ne?
Ja, das ist erstmal kann man sich auf die Schulter klopfen und sagen nach dem Motto, okay, also was wir bisher gemacht haben, das war schon gut, das hatte alles Hand und Fuß, will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber klar, die Frage ist ja, wie geht's von hier aus weiter? Wir haben jetzt einen Leitzins von 2%. Ich sag mal, das ist da, wo man ja eigentlich den neutralen Leitzins auch verortet ungefähr. Und wie Sie schon sagten, letztendlich, wie es weitergehen wird, hängt einfach von den kommenden Daten ab, wie die sich weiterentwickeln. Wir hatten im ersten Quartal ein gutes wirtschaftliches Wachstum in der Eurozone. Da hätte man jetzt vielleicht sagen können, okay, muss man deswegen die Zinsen überhaupt weiter senken? glaube, viel hatte hier sicherlich auch mit Vorzieheffekten zu tun, vor den Zöllen. Das hat die Wirtschaft in Europa beflügelt. Wir haben immer diesen Sonderfaktor, dass die irische Wirtschaft hier sehr starke Ausschläge zeigt. Allein im ersten Quartal sind die fast um 10% gewachsen. Das wird sich aller Wahrscheinlichkeit nicht wiederholen. Wenn man jetzt so die letzten Frühindikatoren sich anschaut und davon ausgeht, dass diese Vorzieheffekte auslaufen, spricht einiges dafür, dass die Wirtschaftsdaten im zweiten Quartal eher schwächer werden. Und wenn auch die Inflation, und das ist eigentlich auch meine These, von der Tendenz her eher weiter zurückgeht, dann würde ich sagen, man ist fast durch mit den Zinssenkungen. Ja, man hat von 4% auf 2% gesenkt. Das ist schon ein sehr, sehr großer Weg, den man da gegangen ist. Aber ich sag mal, so ein kleiner Schritt, ich glaube, der ist immer noch drin. Und das ist ja eigentlich auch das, was die meisten erwarten. Vielleicht nicht jetzt gleich im Juli, da denkt man, okay, eine Zinspause könnte ja vielleicht mal angebracht sein. Aber ich sag mal, dass es noch unter die 2%-Marke beim Einlagenzins geht, das würde mich nicht überraschen, wenn wir im September oder spätestens dann im vierten Quartal noch eine weitere Zinssenkung. Und wie gesagt, letztendlich machen wir uns nichts vor. Hängt es davon ab, was passiert mit dem, gibt es einen Deal zwischen den USA und der EU? Das wird ganz wichtig sein. Kommt es nicht dazu, dann werden sich hier bei uns die wirtschaftlichen Schwierigkeiten vergrößern. Dann glaube ich auch, dann werden wir noch mehr Druck auf der deflatorischen, wir haben ja keine Deflation, aber Disinflation, also rückläufige Preissteigerungsraten, wird sich das eher verstärken und dann könnte man auch vielleicht sogar über noch niedrigere Zinsen nachdenken. Für den Moment ist das nicht der Fall, also insofern, da kann man sich tatsächlich jetzt erstmal ein bisschen zurücknehmen und gucken, wie geht's weiter. Aber wie gesagt, 9. Juli, der rückt ja näher. Bis dahin soll es einen Deal geben zwischen den USA und Europa, der EU und davon wird ganz, ganz viel ab.
Und wie sieht das Ganze in den USA aus? Ich glaube, die letzte Fed-Sitzung war Anfang Mai, 7. Mai, wenn ich mich recht erinnere. Leitzins da bei 4,25 bis 4,5. Alles belassen. So schlecht steht doch die US-Wirtschaft vielleicht gar nicht da jetzt, bis zum 9. Juli wahrscheinlich.
Genau, also würde ich auch sagen. Also wir müssen unterscheiden, die ganzen Frühindikatoren, also alles, was Soft-Data ist, das ist ja schon sehr, sehr schwach. Und das war ja auch der Grund, weshalb viele Volkswirte gesagt haben, oh, da bahnt sich eine Rezession an. Die harten Daten, die realwirtschaftlichen Daten, die zeigen das bisher aber eigentlich gar nicht. Und insofern würde ich auch sagen, die Stimmung war schlecht, angespannt, aber letztendlich hat sich das bisher nicht in der tatsächlichen wirtschaftlichen Entwicklung wiedergespiegelt. Am wichtigsten für mich sind tatsächlich immer die Arbeitsmarktdaten in Amerika, weil da kann man sehr schnell erkennen, ob sich die Stimmung verändert, auch in den Unternehmen, ob sie sich verändert, ob die vorsichtiger werden. Das ist bisher nicht der Fall. Also insofern von der Seite braucht die Notenbank die Zinsen eigentlich nicht zu senken. Inflationsrate ist auch in Amerika gesunken. Und das könnte tatsächlich Spielraum geben. Denn Sie haben ja auch gesagt, der Leitzins mit 4,25 bis 4,5, der ist ja immer noch sehr, sehr hoch. Also wenn die Wirtschaft halt mit 2% wächst und wir eine Inflationsrate von 2% haben, dann könnte der Leitzins also vielleicht sogar noch ein kleines bisschen sinken. Und deswegen viel Spielraum für Zinssenkungen sehe ich nicht. Trump hatte ja, glaube ich, auch jetzt vor einigen Tagen sogar 100 Basispunkte Zinssenkung gefordert. Das ist natürlich wieder völlig aus der Luft gegriffen. Aber ich sag mal, 1, 2, vielleicht 3 Zinssenkungen in diesem Jahr, das könnte ich mir auch in den USA durchaus vorstellen.
Mhm. Ja, Trump fordert massive Lockerungen. Vor ein paar Tagen war ja auch Powell, glaube ich, im Weißen Haus hineinzitiert worden. Kam da was heraus bei diesem Treffen?
Nein, eigentlich nicht, weil Powell nochmal ganz klar gemacht hat, dass die amerikanische Notenbank eben nach wirtschaftlichen Daten entscheidet und sich nicht von politischen Dingen beeinflussen lassen will. Und ich finde, das war nochmal ein ganz wichtiger und auch ganz wichtige und gute Aussage von ihm, die Trump natürlich nicht gefällt. Ganz klar, Trump ist jemand, der auf niedrigere Zinsen, das war während seiner ersten Amtszeit auch schon so, und deswegen mag er den Powell eben auch nicht. Aber man muss ja auch klar sagen, die US-Notenbank besteht nicht nur aus Powell, sondern es sind sehr viele Gouverneure und die liegen eigentlich alle auf einer Linie. Also insofern, selbst wenn er Powell loswerden würde, würde sich wahrscheinlich grundsätzlich gar nicht erstmal in der Zinspolitik so viel verändern.
Ich habe gerade mal nachgesehen, 18. Juni, die nächste Sitzung der Fed. Herr Klude, ich danke Ihnen.
Ich bedanke mich auch. Bis zum nächsten Mal.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.